Erzähl mir über das, was gerade eben vorgefallen ist.
Wir haben gerade eben eine Folge aufgenommen, aber die war so abgespaced, dass wir uns entschieden haben, wir nehmen eine neue Folge auf, weil die war nix.
Was heißt nix? Die war scheiße.
Wir hatten noch nicht mal ein Thema.
Man muss einfach zugeben, wenn man auch mal was scheiße gemacht hat. Daraus lernt man. Jetzt sind wir besser vorbereitet. Intro.
Ausgemacht.
Hallo und herzlich willkommen zu Ausgemacht, der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis.
Guten Abend.
Ich habe heute im Büro, ich weiß nicht, wie wir darauf kamen, aber ein Kollege meinte, es war ja total merkwürdig, dass man früher Lidl-Blättern einen Wert zugeordnet hat, obwohl die einfach alle nur einen ideellen Wert hatten. Und dann meinte ich so, ja, krasser ist es aber auch bei Yu-Gi-Oh!-Karten, die haben ja tatsächlich einen Wert. Worauf mich zwei Kollegen anguckten, was für Karten? Yu-Gi-Oh!-Karten. Was? Yu-Gi-Oh! Ist das mit Son Goku? Das ist Dragon Ball, also in dem Moment fühlte ich mich wirklich wieder jung. Also,
ach, weil die zu alt waren und kannten nicht.
Die kannten es nicht, ja.
Okay. Ich weiß gar nicht, ob... Freundin, weißt du, was Diddleblätter sind? Oh, das wird witzig, wenn sie mir dann schreibt, ja, ich weiß, was das ist. Hattest du Diddleblätter?
Nein.
Meine Schwester hatte halt einen richtig dicken Ordner, also
meine
so
auch.
So ein Lights-Ordner. Und irgendwann war die dann so in einem Alter, wo das nicht mehr so cool war. Und dann durfte ich den Ordner dann haben.
Wow, hast du den heute noch?
Ich war der Held der Grundschule bei allen Mädels, weil ich einfach so eine fette Sammlung an Diddleblättern hatte. Und dann gab es tatsächlich diese...
So wie so ein Pimp immer durch die Schule gelaufen mit vier Grundschulbitches in der...
Nein, weil ich war ja fett und trotzdem kein Mädchen auf mich stand. Also die waren da noch nicht käuflich.
Die wollten nicht nur wegen deiner Diddleblätter.
Ja. Ich fand das halt auch mit den Diddleblättern schon komisch, dass es irgendwie welche sogar mit Düften gab und die waren ja so richtig besonders.
Ja,
und
ja.
Alle konnten, haben da was gerochen, ich nie. Und dann hieß es, ja, du musst da dran reiben, dann riechen die im Bär. Ich habe nie was dran gerochen.
Ne? Doch, ich habe schon gerochen. Das war, Diddleblätter war früher, was gibt's heute? Was, ich habe keine Ahnung, was, gibt's heute irgend so ein Schulhof-Trend? Oder sind alle in ihren Handys heute in der dritten Klasse?
Also so Sammeldinger weiß ich nicht. Ich weiß nur, bei meiner Nichte war das zum Beispiel so, dass sie diese so Zauberknete haben wollte. Das sieht im Prinzip aus wie so einzelne Styroporkügelchen, die du dann halt kneten konntest. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich habe da halt auch mit ein bisschen so rumgespielt. Das ist tatsächlich beruhigend auch gewesen, weil es fühlt sich halt mega komisch an und es hält aber zusammen. Aber dass jetzt irgendwie aktiv noch irgendwas gesammelt wird, ich weiß auch nicht von meinem Neffen, ob da jetzt irgendwie was sammelt. Also ich glaube, in der Ausbildung hat der Sohn von meinem Ausbilder mal von Rewe diese sechseckigen oder achteckigen Plättchen mit Star Wars Figuren gesammelt und auf dem Schulhof getauscht. Ich glaube, mein Neffe hatte dann irgendwie Fußballkarten oder sowas. Die hat ihm dann irgendjemand geklaut. Da war der richtig traurig. Also ich glaube, das sind immer noch dieselben Trends wie vorher, dass es irgendwie so Sammelkarten und Sticker gibt, die dann irgendwie auf dem Schulhof getauscht und gesammelt werden und keine Ahnung, und das war's.
Hattet ihr Gogos?
Wollte ich gerade drauf ansprechen, ja.
Ja, wir hatten auch Gogos, die wurden irgendwann in der Schule verboten, weil, ja, da wurde auch damit gespielt und dann halt der Verlierer hat dann halt sein Gogo abgeben müssen. Ja. Und darum haben sich Eltern beschwert, weil das halt so extrem teuer war, weil manche Kinder halt mega oft so Gogos verloren haben.
Weil die scheiße waren, ja.
Ja, daraufhin wurde es dann in der Schule verboten. Aber ein Kumpel von mir wollte unbedingt seine Sammlung komplett haben und hat dann immer auf dem Grundschulklo im Geheimen noch seine Gogos getauscht. Hatte so einen kleinen Schwarzmarkt.
Ja, also das war ja im Endeffekt so, dass man einen Gogo immer zum Werfen hatte, weil einer ja irgendwie besonders gut geflogen ist oder keine Ahnung was. Hm. Und die restlichen sollte man dann ja im Prinzip, dann hat man sich halt drauf geeinigt, wie viele man setzt. Und dann hat man die ja entweder in eine Reihe gestellt oder hintereinander, aber irgendwie so ein Dreieck oder keine Ahnung was. Und dann durfte man ja draufschmeißen und die man getroffen hat, die durfte man dann aufsammeln.
Ich habe Gogos auch nicht verstanden. Arthur?
Ja, bitte?
Wo bist du traditionell?
Wo ich traditionell bin?
Ja, ich gehe jetzt einfach direkt ins Thema, ohne da einen fließenden Übergang zu haben. Wo bist du noch traditionell?
Du meinst,
wo würdest du sagen, ist die Moderne an dir vorbeigegangen und du denkst dir immer noch so, ha, the good old Russian way. Wo bist du noch traditionell?
Also ich schreibe tatsächlich noch am liebsten mit der Hand. Also wir haben bei uns zum Beispiel in der Uni öfter mal die Möglichkeit, am PC zu arbeiten und die Ergebnisse am PC abzutippen und das Ganze dann per PowerPoint oder per ausgedrucktem Blatt zu präsentieren. Und ich weiß nicht wieso, aber wenn ich das irgendwie am PC gemacht habe und das nicht meine eigene Schrift ist, habe ich irgendwie nicht wirklich das Gefühl, dass es mein Erzeugnis, mein Produkt ist. Also ich schreibe tatsächlich noch am liebsten selbst mit der Hand und mit nicht mit Tastatur.
Es gibt tatsächlich Studien darüber, dass Leute, die es mit der Hand schreiben, sich das besser merken können als Kommilitonen, die es mit dem PC schreiben.
Ja.
Unabhängig davon schreibe ich viele Notizen auch gerne noch handschriftlich. Obwohl ich weiß, dass es am PC einfacher, besser leslich und vor allem in meinem Fall auch schneller ist, weil ich inzwischen echt schnell mit der mit 10 Fingern tippe. Echt? Aber ja, ich
du kannst das 10-Finger-Tipp-System.
Ich hab's mir selber beigebracht.
Ich bin Versicherungskaufmann und ich benutze immer noch dieses maximal mit 2 oder 3 Fingern tippen.
Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, aber es gibt ja auch so kostenlose Tools für. Ich hab's mir selber beigebracht und es klappt inzwischen ganz gut.
Ich weiß, ich find's irgendwie, weil mein kleiner Finger, der ist irgendwie behindert, habe ich das Gefühl. Das ist
einfach.
Mein kleiner Finger und der Ringfinger. Ich habe das Gefühl, ich kann mit denen nicht wirklich arbeiten. Deswegen habe ich auch das Gefühl, dass ich nie wirklich Klavier spielen könnte, weil ich nicht diese Interaktion oder Funktion habe wie mit dem Zeige- oder Mittelfinger.
Das hat auch so Muskelgleichheit zu tun. Das muss man einfach lernen. Ich habe es auch lernen
müssen. Habe ich halt keine Lust
drauf. Naja, aber unabhängig davon, ich schreibe tatsächlich auch gerne noch mit der Hand. Ich finde auch, für kleine Notizen oder vor allem für Mindmaps oder wenn du kleine Skizzen anfertigen willst, um irgendwas zu verdeutlichen, handschriftlich viel besser.
Ich kann dir auch direkt in dem Zuge sagen, wo ich noch traditionell bin, weil ich bin einer, der seit Jahren keinen mehr gesehen und ich bin der Einzige, den ich so in meiner Umgebung kenne, der immer noch in Schreibschrift schreibt. Also dieses, wie man es in der Grundschule gelernt hat. Nicht so ein gerader Strich und unten zieht man nach rechts und dann ist es ein L, sondern im Prinzip oben eine Schnörkelung, runterziehen, unten eine Schnörkelung und das ist ein L. Oder oben Schnörkel, einen Bogen nach links und nach rechts und das ist dann das große S. Dass ich größtenteils, nicht immer, aber immer so 3-4 Buchstaben in Schreibschrift zusammenschreibe, neu ansetze und dann weiter in Schreibschrift schreibe.
Ja, wenn das Mikro ein bisschen weiter weg, ich glaube, schlägt ein bisschen auf aus gerade.
Bin ich zu laut?
Ja.
Dann machst du halt leiser.
Ja, das ist ja egal. Ganz relativ witzige Story. Ich hatte, also meine Schreibschrift war, also meine Schrift an sich war schon immer
hässlich.
Im unteren Bereich von allen Schulen, auf denen ich hier war. das ging so weit, dass meine Lehrerin in der 6. Klasse mir nochmal nahegelegt hat, ob ich mich nochmal ein bisschen Zeit in meine Schrift investieren will und mir auch gesagt hat, vielleicht holst du dir nochmal so ein Schreibschriftheft und übst das nochmal ein bisschen. ja, das ist nie besser geworden und jetzt bin ich hier. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ich habe eine Zeit lang überlegt, mit Kalligrafie anzufangen. Und tatsächlich dann im Prinzip nochmal zu lernen, in Schönschrift und Schreibschrift dann zu schreiben, einfach damit meine Schrift gut aussieht, weil ich halt gerne mit der Hand schreibe.
Wenn ich ohne Scheiß mich anstrenge, gut zu schreiben, sieht es bestenfalls dürftig aus.
Echt?
Es ist wirklich, also auch wenn ich mich wirklich bemühe, recht gut zu schreiben, sieht es einfach scheiße aus. Deswegen ist halt ein Grund, warum ich mir denke, ich könnte eigentlich locker viel mehr am PC machen, weil es auch schneller ist. Aber das Feeling, das man hat, wenn man einfach Ideen mit der Hand aufschreibt, finde ich, ist doch noch ein anderes. Gibt's bei euch viele Leute, die es am Tablet machen?
Nein. Also bei uns ist gar keiner mit dem Tablet.
Okay.
Wenn wir halt arbeiten, dann sind es auch in der Regel Schulrechner. Das ist halt so. Für mich, deswegen fühlt sich das für mich nicht wie ein Studium, weil es halt einfach so ein Klassensystem ist. Mit Klassenlehrer und Klassengemeinschaft, was mich im Endeffekt auch dann bei dem Studium hält. Also was, das ist, ich weiß halt, für mich ist das kein Studium, es ist halt eine Weiterbildung zum Betriebswirt und es ist mit dem Abschluss ist man dem Bachelor gleichgestellt, aber es fühlt sich nicht wie ein Studium an. Und dementsprechend haben wir auch nicht wirklich die Freiheiten eines Studenten, dass man da jetzt mit auch im Endeffekt, sage ich mal, nicht zu Unterrichtsstunden oder zu Vorlesungen kommt, weil wir halt auch diese Anwesenheitspflicht haben. Okay. Also ein Drittel.
Also bei uns machen es relativ, also bei uns wird's, in den letzten Jahren habe ich zunehmend Trend in die Richtung gesehen, dass viele Leute tatsächlich mit Tablets da saßen und dann damit Notizen gemacht haben. Was ich gut nachvollziehen kann, also ich habe es noch nie ausprobiert. Ich weiß, wie das Feeling ist, wenn du halt auf so einer Glasoberfläche vom Tablet schreibst. Aber an sich ist es schon ziemlich cool, wenn du das Skript, das der Professor hat, auf deinem Tablet hast und direkt ins Skript Notizen machen kannst. Oder wenn es Aufgaben gibt, du dir die Aufgabe aus einer PDF rauskopieren kannst, in deine Notizen-App reinkopieren kannst und direkt unterhalb der Aufgabe das rechnen kannst. Und dann hast du nachher so eine schön sortierte PDF mit den Aufgaben und direkt darunter deine handschriftlichen Lösung. Das finde ich halt schon einen recht organisatorisch großen Wert. Aber ich weiß halt nicht, wie das Schreibfeeling damit ist.
Also ich hätte halt schon ein Problem damit, dass es sich für mich auch halt, es fühlt sich nicht echt an, wenn ich das am PC mache. Also ich habe nicht den gleichen Lerneffekt und ich habe auch nicht das gleiche Gefühl, wenn ich Dinge am PC machen würde. Und das, ich glaube, das Gleiche wäre dann im Prinzip auch, dass wenn ich sämtliche Unterlagen als Daten gespeichert hätte auf so einem Medium, dass ich nicht das Gefühl hätte, dass es irgendwie meins ist und dass es irgendwie Ergebnisse sind und ich da jederzeit nachschlagen könnte. Eben weil ich mich damit nicht beschäftigt habe und weil ich mich nicht dran gewöhnt hätte. Ich bin halt wirklich, was das angeht, so mehr im Papierkram drin und...
Wie organisierst du... Ich weiß nicht, wie ich die Frage formulieren soll. Also bist du...
Termine?
Nein, ich bin noch beim Papierkram. Bist du mehr analog, dass du alles quasi papiermäßig irgendwie organisierst oder deine ganzen Unterlagen privatmäßig? Privat aber.
Also ich habe wie im Abitur einen großen Leitsordner, wo bei mir für jedes Fach eine Trennfolie drin ist. Ich habe zu Hause dann 4 weitere Ordner, in die ich jedes Jahr die Inhalte einsortiere. Das habe ich in der Ausbildung so gemacht und ich habe für jedes Ausbildungsjahr die Inhalte gehabt und immer nach Fächern sortiert. Und ich habe jetzt einfach, wo ich tatsächlich dann im Prinzip für Datenbanken, weil du auch im Prinzip diese Datenbank immer mit dir mittragen musst oder weil ich die immer brauche, das ist das Einzige, was ich auf dem USB-Stick habe.
Ich finde das immer relativ faszinierend, wenn Leute das alles so machen, weil bei mir hat das inzwischen so eingebürgert, am Ende des Semesters scanne ich mir alles ein, was ich von einem Fach habe, von der Vorlesung, und dann schmeiße ich alles weg. Und dann habe ich nur noch die eingescannten Unterlagen davon. Deswegen finde ich es immer interessant, wenn ich andere Leute frage, ja, hast du noch Unterlagen von dem Fach? Also wenn ich auch Leute aus höheren Semestern frage, ja, klar, ich kann dir mal einen Ordner geben, dann geben die mir einen Ordner. Und immer wenn Leute auf mich zukommen, hey, hast du noch Sachen von? Nein. Du weißt doch gar nicht, nein, ich habe nichts mehr. Ich habe inzwischen so viel einfach auch alles eingescannt und vernichte Originale, falls nicht irgendwie erforderlich, dass man das behält.
Ich habe nicht die Möglichkeit, irgendwie was einzuscannen, weil ich keinen Scanner zu Hause habe. Und B, immer die Angst, dass wenn ich irgendwas einscanne, dass ich das nicht lesen kann auf dem Computer. Und dann druckst du es aus und kann ich es immer noch nicht entziffern und da bin ich halt tatsächlich noch paranoid. Ich habe erst vor kurzem angefangen, meinen Google-Kalender zu nutzen. Davor habe ich überhaupt keinen Kalender gehabt und habe dann entsprechend auch Termine vergessen und Geburtstage und keine Ahnung was. Und da, wo ich dann gemerkt habe, so, oh, das ist eigentlich ziemlich modern von mir, als ich beim Zahnarzt war und die dann meinte, ja, ob ich ein Kärtchen hätte, und ich dann so meinte, nee, ich trage es mir einfach in meinen hier im Handy ein und dann kriege ich eine Erinnerung, dann passt das. Wo ich dann auch mal beim Zahnarzt kein Kärtchen genommen habe. Das ist einmal vorgekommen, seitdem habe ich wieder Kärtchen.
Ich habe tatsächlich vor 2 oder 3 Jahren angefangen mit einem Online-Kalender. Und seitdem läuft das auf jeden Fall extrem gut. Ich habe auch lange Zeit gebraucht, so ein bisschen für mich so eine Organisationsstruktur zu finden. Ich habe auch da oft mal Kalender probiert, verschiedene Kalender-Apps durch, auch diese analoge Variante, diese analoge Variante halt auch mit dem Gedanken, oh, ich find's eigentlich ganz cool, wenn ich handschriftlich schreibe, aber es war eine Katastrophe. Immer wenn du, allein schon der Jahresübergang ist ja eine absolute Katastrophe, wenn du wieder in dein ganzes Jahr versuchst, Geburtstage eintragen zu müssen.
Ja.
Oder ich finde den Überblick einfach kacke in so einem Papierkalender. Deswegen hat es bei mir der Online-Kalender eingebürgert und das läuft inzwischen auch relativ gut. Wo ich viel größere Probleme mit hatte, war tatsächlich eine To-Do-List-App.
Weil, ich
nicht. Ja, ich glaube, ohne Scheiß, mit Sicherheit im Laufe der Zeit zwischen 30 und 40 verschiedene To-Do-List-App auf meinem Handy gehabt.
Das mit Scheiß?
Bitte?
Und mit Scheiß?
Vielleicht 60. Ich habe so viele verschiedene Apps durchprobiert. Das war eine Projektorganisations-App für kleine Unternehmen. Das waren einfache To-Do-Apps. Ich habe alles ausprobiert. Von der kleinen App, wo du wirklich nur einen Text mit einer kleinen Abhakbox daneben hast, bis hin zu den großen strukturierten Dingern, wo du einzelne Projekte anlegen kannst. Die Projekten gibst du Unteraufgaben und in den Unteraufgaben gibt es Beschreibungen und in der Beschreibung der Unteraufgabe des Projekts kannst du nochmal eine To-Do-List-Mini anlegen.
Okay.
Ich habe alles durchprobiert und auch das hat extrem lange gedauert, aber auch das hat sich jetzt langsam eingebürgert und das muss ich auch sagen, auch da habe ich analoge Systeme probiert, also ich hänge mir Post-its an meine Pinnwand oder ich habe überhaupt eine Pinnwand, da sind keine mehr, weil ich nicht mehr mache. Das ist auch eine Sache, wo ich eher in die Moderne gewechselt bin und mir jetzt sage, okay, das machst du jetzt alles über den PC, weil es auch da viel einfacher ist, finde ich.
Ich habe nicht mal eine To-Do-Liste.
Hatte ich auch nicht. Hilft.
Ich weiß auch nicht, ich wüsste nicht, was ich drauf schreiben sollte.
Weil
man muss alles. Ja im Prinzip, Punkt 1 auf einer To-Do-Liste wäre, oder andersrum, der letzte Punkt auf meiner ersten To-Do-Liste wäre, abends eine To-Do-Liste für den nächsten Tag zu erstellen.
Ja.
So viel weiß ich. Oder dann zumindest, oder halt im Prinzip der erste Schritt auf der To-Do-Liste für morgen wäre dann im Prinzip eine To-Do-Liste für den Tag zu machen. Aber ich weiß halt nicht, was meine To-Dos sind.
Soll ich dir und unseren Hörern einen Quick Breakdown geben, wie man eine To-Do-Liste macht?
Bereicher unser Leben.
Im ersten Schritt haust du alles da rein. Das ist entweder ein Zahnarzttermin machen oder die und die Hausarbeit für die Uni vorbereiten oder Geschenk kaufen. Du haust im ersten Moment haust du alles in die To-Do-Liste rein. Im zweiten Schritt, und das kann während der Woche passieren, dann nimmst du dir irgendwann, meinetwegen sonntags nachmittags, da hat jeder Zeit, nimmst du dir vor, du guckst mal deine To-Do-Liste durch. Und dann kannst du im ersten Schritt wieder Sachen aussortieren, die einfach komplett unwichtig sind. Weil zum Beispiel, du magst die Person eh nicht, warum sollst du dir ein Geschenk kaufen? Pff, raus. Dann organisierst du das.
Damit hast du dich jetzt eliminiert.
Dann organisierst du das nach, keine Ahnung, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich organisiere das nach Wichtigkeit oder nach Zeit. Ich weiß nicht, aber im ersten Moment, du musst eigentlich alles in deine To-Do-Liste reinhauen. Und dann ist der zweite Schritt immer, und das ist der fast wichtigste Schritt, das Reorganisieren. Einfach Prioritäten zuweisen, was ist wirklich wichtig, was kannst du vielleicht sogar aussortieren, hast du einen Assistenten, nein, hast du nicht, oh, okay, du kannst es nicht aussortieren.
Also da gibt's doch, weil ich habe mal ein Zeitmanagement-Seminar mitgemacht, da gibt's doch diese vier Fenster. Ich weiß nicht, ob Eisenhower danach gearbeitet hast, du im Prinzip sortierst relevant,
ja, die Eisenhower
und wichtig, Matrix, ja. Und nicht relevant und wichtig. Und unten links ist halt das nicht relevante und nicht wichtige und dann das kommt weg oder was zeitlich halt befristet, ich weiß nur, dass es halt einmal eine Kategorie wichtig gibt und dann gibt's noch eine Kategorie, ob es zeitlich irgendwie dringend ist oder nicht, und das Wichtige und das Dringende bearbeitet man halt zuerst und danach das Dringende und oder das Wichtige, und das, was weder wichtig noch dringend ist, das kann man im Prinzip einfach streichen.
Auch da gibt's verschiedene Ansätze, also wie man seine Zeitaufteilung am besten macht und wie man seine Organisationsstruktur am besten macht. Auch die habe ich alle durchgemacht mit den verschiedenen Apps, weil manche Apps halt bewusst auf diesem System aufbauen. Und auch das ist, also das alles kommt ein bisschen darauf zurück, dass das jeder für sich selber finden muss. Manche Systeme funktionieren für manche Leute blenden und für andere Leute gar nicht. Ich habe Systeme probiert, die ich einfach nach 2,5 Minuten benutzen, wo ich wusste so, boah, das wird niemals funktionieren, weil das einfach überhaupt nicht ist, wie ich ticke und wie mein Hirn funktioniert. Also mit diesem System würde ich nicht mal ansatzweise arbeiten können.
Wenn es mal funktioniert.
Aber andere Leute können damit super arbeiten.
Also ich denke so, dass wenn es zum Beispiel um Hausarbeit geht, ich Phasen habe, wo ich 2-3 Tage einfach alles stehen und liegen lasse. Und dann kriege ich an einem Tag, als wäre so ein Schalter bei mir umgelegt, und auf einmal kriege ich so richtig Ordnungsfimmel. Stell die Wohnung wieder auf Tag 0 hin, so als ich damals im Prinzip so eingezogen bin. Es wird alles radikal entfernt, was nicht notwendig ist. Es wird alles gereinigt, es wird alles weggeräumt, und dann fängt es bei mir halt wieder neu an, dass dieses Chaos entsteht. Und das ist so im Prinzip mein Intervall, dass ich so alle paar Tage im Prinzip auf einmal in einem Saustall gefühlt aufwache und dann komplett alles neu aufbauen muss.
Ein großer Vorteil von diesen To-Do-Listen ist halt wirklich, dass du definitiv dir Zeiten setzt, wann du bestimmte Sachen machst. Ich unterscheide das mal so, es gibt den vorausplanen Daniel oder den vorausplanen Arthur und den im Moment Arthur oder den Moment Daniel.
Ich sag immer.
Und der im Moment Arthur oder der im Moment Daniel, das sind Vollidioten.
Die sagen immer so, lass das mal die Sorge von dem Zukunfts-Arthur sein.
Genau, und der vorausplanende Arthur oder der vorausplanende Daniel, das sind der am Wochenende sich hinsetzt, sich anguckt, okay, diese Sachen habe ich zu tun, und dann meinetwegen seinen Kalender daneben liegt und sich so denkt, da hätte ich Zeit für die Sachen. Und der Vorteil von so einer To-Do-Liste, wenn du die zum Beispiel mit Zeiten versiehst oder mit Tagen versiehst, ist halt wirklich, du weißt an verschiedenen Tagen, okay, das muss heute passieren, weil ich mir selber das so gesetzt habe. Und das hilft dir halt wirklich dabei, dass du nicht an manchen Tagen in so einem Loch versinkst, wo du einfach die ganze Zeit rumliegst und dir so denkst, kennst du das, wenn du schon einige Sachen zu tun hast, aber einfach so viel zu tun hast, dass du dir denkst, ich mach gar nichts?
Weil, so wie wenn man viel zu viele Entscheidungsmöglichkeiten hat und dann in eine Schockstarre gerät.
Ich nenne das das Paradoxon der Entscheidungsmöglichkeit.
habe ich sogar ein Beispiel für, weil ich habe Samstag eine Klausur geschrieben. Das war so ein Laberfach. Das war so geschenkt, ne? Peng. Und dann habe ich jetzt gestern eine Klausur geschrieben über das Marketing, wo es tatsächlich um Strategien gibt, über Produktstrategien, Positionierungsstrategien, Marktentwicklung, keine Ahnung was alles. Also tatsächlich Peng. Begriffe, die in erster Linie Peng sind, aber in zweiter Linie, die man aber wissen muss, um damit halt arbeiten zu können, um die Klausur zu bestehen. Und ich habe mir halt vorgenommen, Sonntag und Montag dafür zu lernen. Samstag war ich mit den Jungs auf einer Kneipentour, hab Sonntag bis 2:30 gepennt oder 00:30. Meine erste Amtstat war, sich die Zähne zu putzen, einen Kaffee zu machen, sich auf das Sofa zu hauen und erstmal eine Folge Blacklist zu gucken auf Netflix. Das hat sich dann über 5-6 Folgen gestreckt. Der Ordner lag dann immerhin irgendwann neben mir, dass ich mal hin und wieder mal drauf geguckt habe. Gelernt wirklich, dass ich mich in Ruhe hingesetzt habe und mich mit den Themen beschäftigt habe, habe ich erst am Montag um 9 Uhr abends, dass ich sämtliche Blätter mal nochmal zusammengefasst habe und am Dienstag vor der Klausur auf der Arbeit, weil dann das Büro auch irgendwann leer war, und da habe ich mich das erste Mal wirklich aktiv damit beschäftigt. Und da habe ich dann auch händisch im Prinzip dann einmal so einen Flowchart sozusagen gemacht mit den ganzen Begrifflichkeiten und den Erklärungen, damit ich überhaupt weiß, was bedeutet und wie die Zusammenhänge sind. Aber es hat funktioniert. Also die Klausur, die würde ich jetzt mal mit eingesackt abhaken. To-Do-List, Haken dran.
Peng.
Peng, kapau.
Wenn wir mal einen Merchandise-Store für unseren Podcast haben, dann können wir auf jeden Fall so ein knallgelbes T-Shirt machen mit so einem großen schwarzen Peng-Schriftzug.
Ich habe das Gefühl, das gibt's in jedem Comic-Buchladen.
Genau, aber unseres hat extra im Innenschild drinstehen, offizielles Hausgemacht-Produkt. Ja. Was verkaufen wir da für 37,95 €? Das wird 25.000 Mal verkauft.
Warum 37,95 €?
Weil heute der 37.95 ist. Wo ich überrascht war, um nochmal auf unser Grundthema traditionelle versus moderne zu kommen, was mir übertrieben gefallen hat, war mein Kindle.
Da wollte ich gerade auch drauf zu sprechen kommen, weil ich tatsächlich lieber Bücher in der Hand habe und Blätter und...
Diese Folge ist gesponsert von Amazon.com. Ich bin immer einer gewesen, der gerne Bücher liest. Ich habe auch eigentlich immer Bücher gekauft, weil es auch ein anderes Feeling für mich war. Aber ich bin extrem positiv überrascht davon, wie so ein E-Book-Reader funktioniert. Weil das Leseverhalten nochmal komplett anders ist, also das Leseempfinden ist nochmal komplett anders als das, was man von einem Smartphone oder so gewöhnt ist. Es ist viel angenehmer, auf einem Kindle zu lesen oder auf einem E-Reader an sich, als auf einem PC-Bildschirm, einem Fernseher oder einem Smartphone. Also die Dinger sind echt gut daran angepasst. Die können, also ich bin wirklich immer wieder überrascht davon, wie nah die es wirklich schaffen, tatsächlich gedrucktes Papier zu imitieren. Und ich bin halt echt begeistert davon. Also ich habe mir jetzt auch einen geholt von einem halben Jahr oder so. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert davon. Das ist, also ich glaube, der Kindle ist jetzt, und das kann ich wirklich sagen, in den letzten 3 Jahren oder vielleicht in den letzten 5 Jahren mit Sicherheit unter den Top 3 aller Produkte, die ich mir je geholt habe. Weil ich wirklich extrem begeistert von dem Ding bin.
Kann ich nachvollziehen. Das ist bei mir auch immer der Gedankengang, dass wenn ich mir Bücher kaufe, dass ich mir dann denke, ich lese die einmal und dann kommen die bei mir in den Schrank und dann verstauben die da. Und ich finde das halt auch nicht so schön. Ich finde auch so DVD-Sammlungen, die Leute in so einem Regal haben und präsentieren mit 50, 60 DVDs, finde ich nicht schön. Genauso fände ich das auch nicht schön, wenn ich dann im Prinzip so ein komplettes Wandregal mit Büchern habe, weil das für mich optisch irgendwie nicht so viel hermacht. Dementsprechend finde ich das auch nicht verkehrt, so ein E-Book-Reader zu haben, auch teilweise, weil die Bücher günstiger natürlich zu kaufen sind. Du kriegst das direkt und kannst das ja im Prinzip auch online kaufen. Und es ist platzsparend. Es gibt so viele Dinge, die dafür sprechen. Aber irgendwie für mich dieses Gefühl, ein Buch in der Hand zu haben, dann da durchzublättern und dieses Lesezeichen rauszunehmen und dann, wenn du dann fertig gelesen hast, das Lesezeichen zurückzulegen und zu gucken, wie der Fortschritt ist, wie weit du in dem Buch weitergekommen bist und dann da durchzublättern, das ist so ein Gefühl.
Ich habe unten links immer stehen, wie viel Prozent des Buches ich bereits geschafft habe.
Ja, aber das ist
hast du schon mal ausprobiert? Hast du schon mal, bevor du das jetzt, ich sag mal, verteufelt, hast du das schon
ich
mal ausprobiert?
Ich verteufel das ja nicht. Ich habe auch tatsächlich überlegt, mir mal irgendwann mal einen E-Book-Reader zu holen.
Also ich kann es tatsächlich nur empfehlen.
Aber
das hat verschiedene Gründe.
Wie klar, ich stimme dir halt auch zu. Es gibt so viele, es gibt mehr Vorteile eines E-Book-Readers als Nachteile. Aber es ist tatsächlich diese Nostalgie und also nicht Nostalgie, aber dieses einfach dieses Gefühl eines Buches, ein Buch in der Hand zu haben, die frischen Seiten zu haben, das ist so irgendwas, das möchte ich irgendwie nicht vermissen.
Es gibt, also für mich hat ein Kindle, also ich will nicht mal das Produkt sagen, für mich hat ein E-Reader, das von Amazon kommt, verschiedene Vorteile. Und zwar, zum einen ist das tatsächlich, das Ding ist extrem leicht und du hast 10.000 Bücher dabei. Ich fand es super angenehm, dass ich am Strand war und mit einem Buch durch war, aber mir schon das nächste Buch der Serie auf den Kindle draufgeladen, auf den E-Book draufgeladen habe. Und du kannst halt wirklich, wenn ich mir vorstellen müsste, dass ich 2 von diesen dicken Büchern, das waren jeweils, keine Ahnung, 500, 600 Seiten Bücher, wenn ich 2 von den Schinken einfach mit zum Strand schleppen würde, wäre mir das aber viel zu anstrengend. Da hätte ich einfach gesagt, ich nehme wahrscheinlich gar keins mit. Aber damit ist es halt mega angenehm. Mhm. Ich bin überrascht davon halt wirklich, wie gut der das imitieren kann, dieses Leseverhalten. Ja. Und was einfach das hauptausschlaggebende Argument ist, wenn du das Ding hast, du liest einfach.
Ja.
Du hast einfach durch die Vorteile, dass es einfach immer dabei haben kannst, es passt wirklich ohne Scheiß in meine Jeanshose, in meine Hosentasche.
Vielleicht hast du einfach nur riesige Hosentaschen.
Ja, das kann sein. Du liest einfach. Du hast einfach im Bus, wenn du eine 5 Minuten Busfahrt hast, dann hast du ja je nach Buch vielleicht ein Kapitel oder ein halbes Kapitel gelesen. Und dadurch, dass du es einfach hast und dass du den Zugang dazu hast, dass du immer wieder schnell und einfach lesen kannst, fängst du einfach wieder an, mehr zu lesen. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein Faktor, den man nicht vernachlässigen sollte.
Wie heißt dieses moderne Gerät?
E-Book-Reader.
E-Book-Reader.
Diese Folge ist von Amazon. Und was mich immer wieder mega flasht, ist tatsächlich die Akkulaufzeit. Also die E-Book-Reader, die haben ja ein E-Ink-Display. Das funktioniert so, dass von unten magnetisch Partikel an die Scheibe oben geschossen werden. Und das bedeutet, dass nur dann Strom verbraucht wird, wenn halt eine Seitenänderung erfolgt. Das heißt, sobald die Seite eingerichtet ist, sobald der Text da steht, verbraucht er keinen Strom mehr, anders als im Handy. Es ist halt wirklich so, wenn der Akku ausgeht, dann ist einfach die letzte Seite immer noch da präsent. Aber der braucht keinen Strom in dem Moment, wo du ja, also außer in dem Moment, wo du die Seite wechselst.
Verstehe ich.
Also was mega, was dann halt dazu führt, dass der Akkuverbrauch einfach verschwindend gering ist. Ich habe jetzt letztens meinen E-Wheel ja nochmal geladen. Da war er bei 6%. Davor habe ich ihn das letzte Mal Anfang November geladen. Und das ist okay. Einfach so eine Sache, die ich immer wieder faszinierend
finde. Okay. Ich kann mir halt vorstellen, dass es einfach tatsächlich daran liegt, dass man es nicht hat und dass man aber auch irgendwo diese, ja, einfach im Prinzip diese Bücher nicht vermissen, weil jetzt im Moment, es gibt in Zeiten von Spotify, in Zeiten von iTunes und so weiter, diese digitalen Lieder und Netflix, keine Ahnung was, gibt's halt gerade in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, ein Boom, dass wenn neue Alben rauskommen, immer wieder Vinyls halt wieder rauskommen. Und auf einmal ist der Plattenspieler, erscheint halt wieder in den Wohnzimmern der Leute. Und das kann ich zum Beispiel dann nicht nachvollziehen. Weißt du, da bin ich halt auch im Prinzip so dieser Typ Mensch, der sich dann denkt, so ja, das ist aber ja voll der Aufwand, sich einen Plattenspieler ins Wohnzimmer zu stellen. Das ist ja Platzverbrauch in Anführungszeichen. Das ist Aufwand, jedes Mal die Platte zu wechseln, dann hinzulegen, dann auf Play zu drücken, keine Ahnung was. Und denkt man dann halt so, das ist ja viel einfacher, wenn man einfach auf Spotify geht und da dann das Lied sucht und das dann einfach über Bluetooth-Box laufen lässt. Also deswegen, die Argumentation für einen E-Book-Reader kann ich komplett nachvollziehen. Aber im Endeffekt ist es ja genauso dann, aber so also die persönliche Vorliebe für Bücher. Und ich auf Dauer, wenn ich halt wirklich viel anfange zu lesen, weil ich habe mir 3 Bücher gekauft letzten Sommer und ich bin mit keinem einzigen davon durch, weil ich einfach mir nicht die Zeit nehme, die Bücher zu lesen. Aber auf Dauer, wenn ich irgendwie mir einen zulegen würde, wenn ich aktiv wirklich mehr lesen würde und auf Reisen eher auf ein Buch als auf Netflix setze, auf dem Tablet, dass ich mir dann auch auf Dauer dann ein Kindle zulegen würde.
Wie gesagt, ich war halt auch immer großer Verfechter von Büchern, aber ich bin echt so positiv überrascht von dem Ding gewesen. Also ich habe es mir auch von einem Bekannten erstmal ausgeliehen, habe mir dann 2 Bücher damit mal durchgelesen, um einfach wirklich, also wie gesagt, 2 Bücher, um wirklich mal ein längeres Feeling dafür zu bekommen, und ich hatte mich halt schon extrem überrascht. Und ich kann es auch nur jedem ans Herz legen. Auch nicht von einer bestimmten Marke, diese Folge ist von Amazon bekommen, sondern den E-Book-Reader ist allgemein. Um hier Kontraprodukt zu nennen, der Tolino ist auch ein sehr tolles Gerät.
Nebenbemerkung, die Folge ist nicht von Amazon gesponsert.
Oh, ach, hast du die Mail nicht gelesen? Diese Folge ist gesponsert von Amazon bekommen.
kommen wir mal noch auf einen anderen Punkt. Ich verstehe den Hype nicht.
Wir sollten überhaupt mal auf den Punkt kommen.
Bitte?
Wir sollten überhaupt mal auf den Punkt kommen.
Ist es schon wieder soweit?
Nein, erzähl noch.
Nur kurz, in einem Zeit, wo alles auf einmal, alles in einem Gerät steckt und man möglichst alles auf einem Gerät auch haben möchte, verstehe ich nicht, warum man unbedingt einen Thermomix haben möchte. Weil, ich weiß, es ist nützlich und für Hausfrauen bestimmt auch und für Leute, die viel zu tun haben, und man schmeißt einfach alles da rein, aber irgendwie, ich würde mir vielleicht einen zulegen, wenn ich eine Einzimmerwohnung hätte mit einer kleinen Kochnische, dass ich statt eines fetten Herds und eines Backofens mir dann halt so ein Ding dahinstelle. Aber prinzipiell finde ich es tatsächlich doch einfach wieder schön, auch dann halt wieder schöner, dann selber zu kochen.
Ich bin an sich auch einer, der sagt, auf dem Thermomix für Leute, die keinen Bock auf Kochen haben.
Ich bin aber ein traditioneller Verfechter von Lagerfeuern.
Aber um jetzt mal einfach die Rolle des Konterarguments einzunehmen, das, also wie gesagt, ich auch nicht unbedingt vertrete, ich kenne verschiedene Leute, die sich einen Thermomix geholt haben. Auch alles, auch teilweise halt gestandene Hausfrauen, die seit, keine Ahnung, 20 Jahren für mehrköpfige Familien kochen. Und alle, also durchweg ist, glaube ich, der Konsens da, dass Leute mit dem Thermomix gefühlt nochmal eine neue Liebe zum Kochen entwickeln. Einfach, weil du mehr Sachen in einer kürzeren Zeit machen kannst und dadurch nicht in deiner, nicht im Kochen selber eingeschränkt bist, sondern dass einfach dir manche Sachen abgenommen werden und du in der Lage bist, tatsächlich noch für ein Essen in einer geringeren Zeit mehr verschiedene Sachen zu machen. Das nimmt dir ja nicht so die Rolle vom Kochen selber ab, sondern es übernimmt nur teilweise nervtötende Aufgaben, die du dann nutzen kannst, um andere Sachen vorzubereiten. Und an sich habe ich nur auch Positives vom Thermomix gehört. Aber die Grundargumentation von dir kann ich auch nachvollziehen.
Also, ein Punkt gibt es, der für einen Thermomix spricht.
Es ist nicht der Preis.
Es ist nicht der Preis. Es ist nicht das Essen. Es ist nicht das Gebäck. Es ist der Alkohol, den man damit machen kann.
Sagte der Russe.
Danke, dass du es allen übrigens unter die Nase reibst.
Dass das so Russe ist?
Ja.
Das habe ich bislang, glaube ich, fast jede Folge erwähnt, oder?
Ja.
Auch damit könnte ich ab jetzt mal die Folge anfangen. Ja, herzlich willkommen zu Hausgemacht. Guten Abend, Arthur's Russe.
Die Folge für die beiden Mitteilungsbedürfnisse und dem Russen.
Hey, das ist die Folge mit Arthur, mir und meinem imaginären Freund. Hallo.
Also würdest du dich jetzt, nachdem wir das, um das alles mal zusammenzufassen, würdest du dich eher als Mensch der Tradition oder der Moderne sehen?
Was Technologie angeht, würde ich mich definitiv eher als modern ansehen. Also, wie gesagt, der E-Book-Reader, der Kalender und auch meine PC-Nutzung ist eher schon alles so, dass ich eher so den Techniktrends folge und alles in so eine Richtung Moderne geht. Ich habe mit Sicherheit relativ traditionsbewusste Züge noch an manchen Stellen. Zum Beispiel, wie gesagt, ich schreibe gern handschriftlich.
Du hast eigene Züge?
Ja, traditionsbewusste Züge.
Mit Kohle?
Ja, traditionsbewusst. Kohleausstieg 2038 ohne mich. Aber an sich muss ich sagen, dass ich schon vielleicht eher der Moderne zugehörig bin.
Würde ich auch so sehen. Also wenn ich von allen aus dem Umkreis so an Leuten, die ich so kenne, mal so eine Liste machen würde, ich glaube, du würdest tatsächlich von den der Moderne und Technik folgenden Personen so vom Technisierungsgrad würde ich dich, glaube ich, tatsächlich auf Platz 1 stellen, weil du machst halt jeden Scheiß mit. Selbst diese programmierten Chips, wo du dein Handy drauf hältst mit diesem NFC-Spur, von der du uns berichten wolltest, die du dir gekauft hast.
Ich hab die,
von denen wir einfach noch nie wieder was. Ich habe die weder von denen noch von dir was gehört, noch habe ich von die Teile überhaupt im Leben gesehen.
Die Dinger vor dem Schrank kann ich dir zeigen.
Ich weiß halt nämlich noch, wie du darüber geschrieben hast mit einem Kumpel. Was der das eigentlich auch, für Möglichkeiten bietet.
Der hat mich dann mehrfach noch darauf angesprochen, auch in der Gruppe immer.
Dementsprechend, wenn einer nicht modern ist, also wenn nicht du modern bist, dann weiß ich nicht wer.
Und von dir selber?
Also wenn ich jetzt von den Dingen überlegen würde, die ich traditionell mache und die ich modern, in der Moderne halt eher bin, dann würde ich mich auch tatsächlich mehr der Moderne zuwenden als der Tradition. Einfach weil in Zeiten der Streamingdienste und technischen Möglichkeiten, die es so gibt, ich tatsächlich viel mehr auf die Technik zurückgreife, viel mehr auf die Moderne. Ich wünschte mir tatsächlich einfach, dass der Fortschritt, was Elektroautos zum Beispiel angeht, einfach in eine Richtung geht, wo solche Fahrzeuge einfach dem Otto-Normalverbrauch auch im Prinzip möglich zum Erwerb sind. Dass du dir ein Auto kaufst, was auch tatsächlich dann für mich zum Beispiel dann auch zur Verfügung steht. Weil die Autos sind teuer und hässlich. Und du kommst damit nicht weit. Und das ist für mich einfach im Prinzip so, es könnte besser sein. Und da würde ich tatsächlich dann auch mehr auf die Moderne als auf die Tradition tippen.
Ich bin auch großer Fan von Elektroautos, habe ich auch schon mal gesagt. Aber ich habe heute nochmal gelesen, dass zur Herstellung eines Elektromotors nur ein Zehntel der Arbeitskräfte nötig sind, die für einen Benzinmotor nötig sind und deswegen bis 2035 etwa 100.000 Arbeitsplätze wegfallen könnten, wenn wir auf Elektroautos umsteigen könnten. Aber da wir kein Polit-Religions-Podcast sind, möchte ich das Thema nicht vertiefen.
Ich möchte nur sagen, dass wenn Arbeitsstellen wegfallen, immer irgendwo neue Arbeitsstellen aufkommen.
Wir sind kein Polit- oder Religions-Podcast, Arthur.
Es geht ja nicht, es geht ja nicht um Politik, aber ich habe das einfach das
Polit- auf, oder Religions-
nee, sind wir Podcast. Nicht. Aber lass es dir mal durch den Kopf gehen.
Wir könnten nächste Folge mal diesen Ansatz machen, den wir mal hatten, dass jeder von uns ein Thema mitbringt.
Ich hatte schon eins.
Ja. Du hattest schon eins und genau deswegen haben wir die Folge jetzt nochmal neu aufgenommen hier. Lass die nächste Folge mal machen mit ein bisschen mehr Vorbereitung.
Also wenn genug Leute uns anflehen und betteln, diese Folge zu releasen, die jetzt eigentlich bei uns im Datenchaos verschwindet, kann man tatsächlich vielleicht mal irgendwie als Special die Folge mal rauslassen. Irgendwo mal.
Irgendwann, wenn wir mal ein richtiges Zeitproblem haben und keine Folge aufzunehmen schaffen, dann werden wir die Folge nehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram, wenn Arthur mal seinen Instagram-Account einrichten würde.
Oder @kreuzd @arthur.mai.
Oh, jetzt taggen wir uns schon. Nein, wir haben keine Ahnung, was man in einem Instagram-Account für einen Podcast machen könnte. Schreibt uns Ideen, was man da reinladen könnte, aber wahrscheinlich habt ihr auch genauso wenig wie wir. Oder ihr seid klüger als wir, was ich auch nicht ausschließen würde. Und was wahrscheinlich sogar noch viel wahrscheinlicher ist. Ach, du möchtest noch was sagen.
Nächste Folge wird besser.
Vielen Dank fürs Zuhören, nächste Folge wird besser. Ciao.
Schönen Abend.